Also, das Thema Veränderung oder Transformation ist etwas, das, ich denke, viele Menschen beschäftigt, ob es, ja, jemand ist schwach und wir zu Kraft kommen, jemand ist krank, will gesund werden, jemand hat falsche Einstellungen, ist deprimiert, möchte Freude haben. Ich möchte eine kurze Anekdote von einem vorlesen. Es war aus, was hier funktioniert, von einem Tom Holland. Hat das PowerPoint, Caleb? Hat er drin? Weiß nicht. Nicht drin? Könntest du die andere aufmachen? Ich habe es hochgeladen. Vielleicht kannst du es aufmachen, während ich spreche. Es ist in dem gleichen Ordner wie den. Genau. Aber bis dann brauchen wir keinen. Foto von ihm. Tom Holland ist ein bekannter Historiker. Während er die antike Welt studierte, schreibt Holland, wird ihm etwas klar. Die Alten waren einfach grausam. Ihre Werte waren ihm völlig fremd. Die Spartaner, nur als Beispiel Spartaner, ermordeten routinemäßig unvollkommene Kinder. Die Körper der Sklaven wurden wie ein Ventil für das körperliche Vergnügen der Mächtigen behandelt. Kindermord war an der Tagesordnung. Die Armen und Schwachen hatten keine Rechte. Wie sind wir von dort nach hier gekommen, hat ihn beschäftigt. Er hat festgestellt, es war das Christentum, er hat es geschrieben, das Christentum revolutionierte Sex und Ehe, indem es von den Männern Selbstbeherrschung verlangte und alle Formen der Vergewaltigung verbot. Das Christentum beschränkte die Sexualität und die Monogamie. Es ist ironisch, so Holland, dass diese heute genau die Normen sind, für die das Christentum verspottet wird. Das Christentum erhob die Frauen. Kurz gesagt, das Christentum hat die Welt völlig verändert. Nun, wenn wir das hören, denken wir, ja, das ist deine Perspektive, das ist deine Meinung. Was interessant ist, was faszinierend ist, Tom Holland ist kein Christ. Er ist Atheist. Aber selbst bei der Historie, in der Geschichte forschen, hat er das festgestellt. Es ist die transformierende Macht von dem Evangelium. Und das ist eigentlich unser Thema heute. Hat es funktioniert? Caleb? Okay, alles gut. Das Evangelium ändert die Herzen der Menschen, und zwar radikal. Das sehen wir in der Geschichte, was wir heute betrachten, in Apostelgeschichte 19. Das ist die Historie quasi von dem Frühurgemeinde, als es erst entstanden ist und als die Aposteln unterwegs waren. Die Aposteln waren die Menschen, die Jesus gefolgt hatten. Und wir lernen von Paulus, von seiner Missionsreise. Er war in einer Stadt in Ephesus und wir merken, es hat Menschen voll verändert. Letzte Woche hat François das gepredigt, aber ein bisschen wiederholen hier, dass viele von denen, die gläubig geworden waren, die haben das Evangelium von Jesus gehört, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Und das ist der Tom Holland. Dass Jesus Christus für sie gestorben ist und sie haben sich bekehrt. Und zwar, sie haben sich, sagt in Vers 19, zahlreiche von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen, verbrannten sie vor allem. Es kam auf einen Wert von 50.000 Silberdrachmen. Man rechnet das bis 10 Millionen Euro wert, okay, das einfach verbrannt wurde, weil sie sind zu einer neuen Richtung gekommen. Sie haben Transformation erlebt. Nicht mehr den Götzendienst und Zauberei, sondern sie folgten Jesus Christus. Das hat ihr Leben voll verändert. Nun merk wohl, das war nicht gezwungen. Das haben die Menschen selber entschieden. Weil Gott ist nicht so, dass er uns von außen nach innen verändert, sondern es fängt mit einem neuen Herzen, neuer Liebe, neuer Vorlieben. Neu zuleben. Und dann kommt die Veränderung und die Entscheidung. Ein paar Bilder hier von wo Paulus unterwegs war. Das ist Kleinasien, ist durch ganz Kleinasien. Das war, also selbst wenn man mit Auto das fahren würde, das wäre eine große Reise. Man überlegt zu Fuß oder mit Lasttier, selbst auf den römischen Straßen damals, auf den Highways, römische Highways, die gebaut hatten, wäre das gewaltig. Aber hier sieht man eine Stadt, die wohl schon reich waren. Da sind die Ruinen sogar, sehen schön aus. Hier waren ganz reiche Menschen in Ephesus damals. Sie sehen immer noch gut erhalten. Und da ist der Artemis-Tempel-Ruinen. Ein riesigen Tempelkomplex. Und da sind die Götzen, Diana, Artemis, die angebetet wurde. Genau. Man sieht hier, wie gewaltig groß diese Stadt war und wie diesem Silber, was vorgelesen wurde, diese Silberstatuen wurden gebaut, wurden geformt und verkauft. Und das war wirklich in Ephesus die einzige große Wirtschaftsquelle. Es gab früher einen Hafen, aber der Hafen war voll mit Dreck und hat nicht mehr funktioniert. Das Einzige, was sie hatten, war quasi Tourismus oder diese Religion von Artemis, diesem Diana anbeten. Es gab einen Meteorit, die scheinbar, so viel wir wissen, ein Meteorit ist gefallen und da abgestürzt. Und sie haben diesen Meteorit genommen und es sah aus wie eine so eine weibliche Form scheinbar. Und haben sie das genommen und das war dann, wo der Artemis-Anbetung angefangen ist. Nun, wenn das dein einzige große Wirtschaftsquelle ist, das heißt, die Leute kommen, um das schöne Tempel zu sehen, es anzubeten, die ganze Vergnügen von dem Tempel mitzumachen und dort Unterkunft zu bekommen, Gastwirtschaft und so weiter. Die ganze Wirtschaft ist um dem Artemis-Religion gebaut. Das sind silberne Form, Gestalt von Diana. Also wirklich prächtig und groß war der Tempel und davon kommt die ganze Wirtschaft. Nun, jetzt kommt das Problem. Wenn das Evangelium von Jesus Christus, die gute Botschaft von Jesus, Herzen verändert, wenn sie jetzt nicht mehr die Religion folgen, wie damals, wie vorher, und jetzt folgen sie Jesus Christus, Jesus ändert alles. Es wäre in Ordnung für Paulus, Jesus zu predigen und sagen, mach weiter so, könntet ihr Jesus hinzufügen. Das haben die Römer auch damals Schreine gehabt, so einen Schrank in ihrem Haus, wo sie dann Götzen hinzufügen können. Wäre, ich schätze, kein Problem, solange du nicht das Leben verändern musst. Aber Jesus verändert alles. Er gibt uns neue Herzen. Und das ist das wahre Evangelium. Das müssen wir feststellen, dass wir neue Herzen brauchen. Nun, nur ein Beispiel. Das Evangelium verändert alles. Das ist ein Beispiel von einem Schrein damals, römischer Schrein oder Schrank, wo die dann ihr Götzen hinstellen können. Und dann könnte man quasi ein Kreuz hinmachen. Kein Problem. Aber die anderen Götter können auch bleiben. So ist es mit dem wahren Gott nicht. Wir müssen für ihn entscheiden. Er ist der wahre Gott. Und nicht nur was gestalten, was uns gefällt. Das ist eine radikale Veränderung. Und deswegen haben sie ihre Zaubereibücher weggeschmissen. Man denkt, ja, das klingt so altmodisch. Vor 2000 Jahren ist sowas, so eine Veränderung. Ich habe nur ein kurzes Beispiel von eine Frau. Sie hieß Jordan Taylor. Entschuldigung, ich habe hier ihr Zeugnis. Ich habe es übersetzen lassen, ob es klappt. Und so hat sie geschrieben. Früher habe ich, das ist glaube ich vor innerhalb der letzten 2-3 Jahren geschrieben. Früher habe ich Hexerei praktiziert. Ich habe gezaubert oder Orakelkarten gelesen. Energiearbeit gemacht und Kristalle als Mittel zum Heilen, Schützen und Manifestieren verwendet. Ich war Reiki-Meisterin und Yoga-Lehrerin. Ich glaubte an Astrologie, manifestierte mich bei Neumond und machte Schattenarbeit bei Vollmond. Ich habe die Natur verehrt und mit Göttinnen gearbeitet. Ich glaubte, dass ich eine Sternensaat war. Ich fand meine Geistführer und ließ sie mein Leben leiten. Ich sprach mit Spirit, Quelle, Universum und glaubte, dass ich mit meinem höheren Selbst sprach. Ich glaubte, dass ich meine eigene Realität schuf und dass ich mein eigener Gott war, der die Kontrolle über mein eigenes Leben hatte. Ich lag mit all dem falsch. Was ich in Wirklichkeit tat, war die Dunkelheit, der Täuschung und allem, was dazu gehört, den Weg zu ebnen. Ich reagierte so allergisch auf das G-Wort Gott. Ich hätte mich fast von einer New Age-Kollegin getrennt, die kürzlich zu Christus gekommen war, weil sie nicht aufhören konnte, über Jesus zu reden. Das hat mich irritiert, wütend, abgestoßen. Ich dachte, was ist mit dir passiert? Ist sie verrückt geworden? Aber in Gottes Gnade begegnete er mir in meiner Verdorbenheit, in meiner Sünde, in meiner Depression. Es gab einen Moment in meinem Widerstand, in dem ich mir widerwillig einen Film über Jesus ansah, um meinen damaligen Freund zu besänftigen. Ich sah zu und schluchzte hysterisch. Ich wurde von einem intensiven Gefühl der Liebe überwältigt, die Art von Liebe, der ich verzweifelt nachjagte, und zwar auf die falsche Art und Weise. Da wusste ich, dass Gott hinter meinem Herzen her war. Ich versuchte es zu leugnen, zu ignorieren. Ich wollte dieses Gefühl wieder spüren, also jagte ich Jesus hinterher. Ich begann, die Bibel zu lesen. Das hätte ich vorher noch nie getan und Gottes Charakter wurde mir offenbart. Ich habe gebetet, sehr viel. Es widerstrebte mir, in die Gemeinde zu gehen, so begann ich eine Beziehung zu Gott. So hat sie letztendlich Jesus, Herzen Jesus gegeben. Das ist eine moderne Zeit. Liebe Leute, das können Menschen nicht machen, Herzen verändern. Das ist, was der wahre Gott macht. Diese Frau war auf die Suche und sie hat eine Kraft gefunden, aber es war von dem Teufel, der nur ausgeliehene Kraft hat. Der Schöpfer aller Dinge, Gott war das nicht. Aber Gott ist sie nachgegangen. Und ich kann euch versprechen, hat sie keinen leichten Weg jetzt weiter. Es könnte länger dauern, aber sie geht jetzt mit dem Herrn Jesus und er wird ihr Leben weiterführen. Und so war das vor 2000 Jahren das Gleiche. Und das Gleiche ist tausende, Millionen Mal geschehen. Menschen, die von Jesus Christus begegnet wurden. Und keiner kann es erklären. Keiner kann das selber machen. Nur Gott kann die Herzen verändern. Das Evangelium verändert die Herzen der Menschen radikal. Jesus sagte in Matthäus 7, geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte, schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Das sind die Worte Jesu Christi. Das Evangelium verändert die Herzen der Menschen radikal. Aber wo das Evangelium gepredigt wird, wo wir von Jesus reden, wird Widerstand kommen. Und das wurde vorgelesen. Dieser Demetrius, ein Silberschmied, hat sein ganzes Vermögen durch Silber Statuen und Formen gemacht. Es spricht von dem Tempel der Artemis. Höchstwahrscheinlich war wie keine kleine Götzen von Artemis, okay, die dann verkauft wurden. Also ähnlich wie, ich wollte das heute bringen, habe vergessen, wenn du zum Eiffelturm hingehst, was siehst du da bei den Souvenirshops? Also wie viele Millionen von kleinen Eiffeltürme, ne? Aus, könntest sicher mit Gold auch und Silber, aber dann gibt es Blech, mit Kunststoff, 3D-Drucker geformt, was auch immer. Okay, kannst du kaufen einen Eiffelturm. Okay? Da kamen die Leute zum Artemis-Tempel, Sie haben dann Souvenir mitgenommen. Das war dann freie, kostenlose Werbung quasi für den Artemis. Und dann, wenn Sie nach Hause kommen in Ihre Stadt, dann können Sie sich zeigen, wow, hier ist der Tempel, hier ist der Artemis. Sollst du auch hingehen, ganz schön. Haben Sie Ihr ganzes Vermögen bekommen. Aber jetzt sehen Sie eine Gefahr, wo Jesus die Gesellschaft verändert. Jetzt ist bedroht die ganze Wirtschaft. Und das ist wirklich interessant, wie Demetrius geredet hat und zeigt seine echten Prioritäten. Männer, ihr wisst, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand kommt. Also Demetrius fängt nicht an mit, hey, das ist die Wahrheit, die Diana müssen wir anbeten. Er fängt an, unser Wohlstand wird beeinträchtigt. Nur ein paar Gedanken zu Religion. Menschliche Religionen dreht sich alles um Geld, um Wohlstand. Und das, da ist Religion dafür bekannt, oder? Also haben neulich so ein Pastor in Amerika, das ist das Schlimmste in Amerika, okay, ich sage euch, woher ich komme. Also, ja, ein Pastor, er hat, das große Skandal war, er für sich ein Lamborghini SUV gekauft hatte, okay. Pastor der Gemeinde. Und dann seine Frau hat neulich Geburtstag und sie hat auch ein Lamborghini SUV bekommen. Und er hat das irgendwie verteidigt, dass es in Ordnung war. Okay. Ist furchtbar. Okay. Wenn Religion genutzt wird, selbst den Namen Jesus genommen wird, um Geld zu verdienen. Liebe Leute, das geht nicht. Das ist böse. Aber das ist nichts Neues. Das haben die Menschen immer gemacht mit Religionen, um Geld zu verdienen. Demetrius sagt, hey, unser ganzer Wohlstand wird hier bedroht. Er macht sich nicht Sorgen, dass die Menschen dann von Diana ja, bestraft werden. Es geht um sich, unser Geld. Zweitens, sie waren intolerant gegenüber der Wahrheit. Vers 26, sie sagen, ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern die ganze Asien, eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat, da er sagt, dass es kein Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Das heißt, sie haben es nicht gemocht, dass Paulus, sie waren nicht tolerant, dass er das predigen durfte. Du kannst predigen, was du willst, solange du nicht gegen uns predigst. Das ist dann auch ein Charakter oder eine Beschreibung von Religionen. In einer Welt, wo Toleranz so gepriesen wird, ist es nicht tolerant, Jesus allein zu predigen. Und es wird Menschen schon eng gemacht, wird uns eng gemacht, wenn wir Jesus Christus allein predigen. Klar, jeder kann glauben, was er will. Jeder hat die freie Entscheidung. Sollen wir, dass die Christentum früher mit Koizüge, was auch immer, Menschen gezwungen haben zu glauben. Das geht nicht. Wir spüren das. Wir sind freien Willen. Wir müssen selber entscheiden. Okay? Und das ist sehr wichtig. Aber es gibt eine Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt viele Menschen, die gesagt haben, ich zeige euch den richtigen Weg. Ich habe die Wahrheit bekommen, ich kann es euch jetzt weitergeben. Jetzt, hier ist mein Geschmack von der Religion oder meine Richtung. Okay? Aber Jesus sagt das nicht. Er sagte, ich bin der Weg. Ich bin in meiner Person die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ein Mensch, der das sagt und das nicht die Wahrheit ist, ist entweder sehr krank oder sehr böse. Die andere Möglichkeit wäre, ist, dass er die Wahrheit sagt. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer an Gott glaubt, muss an mich glauben. Und er kam in diese Welt. Das ist das. Wir sprechen hier nicht von Religion, sondern von der Wahrheit, dass der wahre Gott nicht nur, wie eine gesagt hat, dass die Religionen, es ist, als ob die Wahrheit Gottes da oben auf einem Berg. Es gibt dann verschiedene Wege zu ihm. Eine geht durch, ja, durch Christentum, andere durch dem Judentum und der andere durch Islam, der andere durch Hinduismus. Einfach verschiedene Wege zu Gott. Und hat das einem Mann zu einem anderen, ein Christ, das gesagt. So sieht er, stellt er Gott vor. Der Christ sagt, ja, es gibt aber einen Unterschied. Und zwar, die Wahrheit ist, dass dieser Gott im Christentum, dieser Gott ist nicht oben auf dem Berg. Dieser Gott ist runtergekommen zu den Menschen. Ist einer von denen geworden. Das ist, was Paulus gepredigt hat. Jesus kam und sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Der König ist gekommen, der Herr aller Zeit. Und er kam, um für uns Sünder zu sterben an einem Kreuz, obwohl er nie gesündigt hat. Nie war was Falsches in seinem Mund, aber er ist für deine Schuld, für deine Dreck, deine Sünde, meinem Dreck, meine Unreinheit, meine unreine Gedanken, meine Sünde ist er an ein Kreuz gegangen und für die Sünde der Welt gestorben. Er wurde bestraft für meine Sünden. Den Zorn Gottes hat er genommen für deine Schuld und deine Sünde. Das ist die gute Botschaft, was Paulus gepredigt hat. Und wer an ihm glaubt und das annimmt, wird nicht verloren gehen, sondern hat ewiges Leben, sagt Johannes 3, 16. Es spricht ja auch von einem Religionen, falsche Religionen habe auch eine vorgetäuschte Frömmigkeit. Eine vorgetäuschte Frömmigkeit. Und dann jetzt spricht er davon, ja, dass dieser Tempel großen Artemis nicht geachtet wird. Die arme Artemis, wir müssen für sie was machen. Das ist eine falsche Frömmigkeit, die wir Menschen auch haben können. Dass es um die Erde, um die Göttin geht. Nicht auf den ersten Platz, aber das war schon, was er gesagt hat. Paulus durfte glauben, was er will, solange nicht anderen dadurch verändert werden. Wenn wir in einem Ort kommen und Jesus predigt, ist okay, aber sie sollen schon in ihren eigenen Weg gehen. Lass das nicht ändern. Aber Gott sagt nein. Die Botschaft von Jesus, das ist Jesu Worte. Tut Buße und glaub an das Evangelium. Tut Buße. Das heißt, einen neuen Weg einschlagen, weil du auf dem falschen Weg bist. Du bist auf dem breiten Weg, der zur Verdammnis führt. Geh auf den engen Pforte, durch die enge Pforte, der zum Ewigkeit führt. Nun, genau so ist es in unseren Zeiten, wie damals. Jesus zu predigen bringt dann Widerstand. Und so haben Demetrius einen großen Aufruhr gebracht. Und Paulus war mutig geblieben, ist mutig geblieben. Er wollte unter dem Volk bleiben. Und die Jünger haben ihn nicht zugelassen. Er wollte hin und sagt, nee, du stirbst, wenn du da reingehst bei dem Aufruhr. Und die haben einen großen Theater, das haben wir bei den Bildern gesehen. Man kann den Theater sehen, wo das war. Wenn ich zurückgehen kann. Schauen wir es wieder. Also hier kann man sehen in Ephesus, das große Theater. Und der Tempel von Artemis ist hier. Und höchstwahrscheinlich war dem Agora oder dem Marktplatz, der Commercial Agora hier, wo er gepredigt hat. So hat er öfters gepredigt. Aber da kann man sehen, wo der Hafen damals war. Aber dann haben sie sich dann in einem großen Arena sich getroffen, in Aufruhr gebracht gegen Paulus. Weil sie wollten ihr Geschäft verteidigen. Was wir sehen zum Schluss ist, dass das Evangelium verändert uns radikal. Das Evangelium bringt Widerstand. Das Evangelium, wo das Evangelium gelebt wird, wird es uns vieles kosten. Es kostet uns was, dem Herrn zu dienen. Wenn du sagst, ja, ich überlege, dem Herrn zu folgen, es wird nicht immer einen leichten Weg. Wir wollen es nicht schönreden. Alles wird gut, wenn du Jesus folgst. Nee, Nachfolge bedeutet auch Leiden. Jesus Christus ist an einem Kreuz gestorben. Und er sagte, wer mir nachfolgen will, Verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das hat er zu ungläubigen Menschen gesagt, die überlegt hatten, ob sie Jesus folgen wollten oder nicht. Das war keine Manipulation. Ja, folge Jesus, dann wird alles schön. Kriegst du ein Lamborghini. Nein, der Weg des Kreuzes ist, du nimmst dein Kreuz, du folgst ihm. Aber die Ewigkeit mit Gott, ewiges Leben und Erfüllung, die du nur in ihm finden kannst. Diese Menschen leiden, aber sie haben Freude gehabt, weil sie Jesus hatten. Vergebung, alle Schuld, alle Sündenschuld. Das ist die Freude, die wir in Jesus haben. Das ist der einzige Weg zu wahren Freude. Sind wir bereit, für den Herrn zu leiden? Selbst im kleinen Stil, wenn Leute uns auslachen, wenn sie uns böse gucken, wenn sie uns verrückt, als verrückt erklären. Das ist der Weg des Kreuzes. Aber das Evangelium gibt auch Mut und Gott sorgt. Und zum Schluss dieser Geschichte, wurde es nicht vorgelesen, aus Zeitgründen, aber am Schluss der Geschichte hat selbst den Statthalter hat er eingegriffen und es gab dann wieder Ruhe. Gott hat für seine Kinder versorgt. In dieser Ort in Ephesus ist eine ganz stabile, starke Gemeinde gewachsen. Viele sind zum Glauben gekommen. Sie haben sind echt bereit, Jesus zu folgen. Und da ist eine Gemeinde entstanden. Paulus schrieb sogar einen Brief an diese Gemeinde, weil sie mit den Herrn unterwegs waren. Gott hat Mut gegeben. Gott wird dir und mir auch Mut geben, selbst wenn Leute uns komisch angucken. Es klingt schon verrückt, oder? Dass Gott Mensch geworden ist. Dass Gott für unsere Sünden, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass es ewiges Leben gibt, dass ich wirklich glaube, was hier in der Bibel steht. Es klingt verrückt. Ich kann sagen, es stimmt. Es ist wahr, was hier steht. Das ist die einzige Wahrheit. Das hat sich, also die Bibel sagt, dass sein Wort ewig ist, ewig Bestand hat. Und es ist so. Wenn man das liest, merkt man, dass es lebt, dass es von Gott ist. Zum Schluss möchte ich fragen, sind wir bereit, für den Herrn zu leiden? Wir denken, ja, okay, muss es großes Leid sein, muss in Gefängnis kommen, muss in Aufstand kommen. Aber sind wir bereit, einfach dem Herrn zu folgen und getrennt von der weltlichen Unreinheit wie der Epheser? Zu leben, aus Liebe zu unserem Herrn. Versuchen wir, zwei Schienen zu fahren gleichzeitig. Diese Menschen haben festgestellt, es geht nicht. Entweder Jesus oder die Welt. Matthäus 6 sagte, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder werde einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Geht nicht. Matthäus 16 oder Jakobus 4 sagt ihr, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Diese Menschen in Ephesus waren bereit, den Preis für die Nachfolge zu bezahlen. Selbst wenn diese teuren Bücher verbrannt wurden. Selbst wenn es Widerstand geben wird. Vielleicht bist du hier und du weißt nicht, ob du Jesus gehörst. Du bist noch ein Überlegen. Jesus sagte, lest vor, was ich vorher zitiert habe. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Aber wenn nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wir müssen bereit sein, zur Liebe für den Herrn alles abzugeben für ihn. Weil er das Beste ist. Er ist der Erste. Er ist wertvoll für alles. Und er hat sein Leben für uns gegeben. Und diesem Vers, was er dann später sagte, denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. So ist es, wenn du einen Turm baust, du überlegst das. Habe ich die Kosten, alles zu bauen? Was wird es kosten? Ist es wertvoll, das zu machen? Das kann ich euch sagen. Wenn du nicht sicher bist, ob du Jesuskind bist, wichtig ist das zu überlegen. Das ist eine wichtige Entscheidung. Nicht nur einfach salopp sagen, ja, probier das mal. Nein, soll man gut überlegen. Aber ich kann euch sagen, Jesus Christus ist für dich auf diese Erde gekommen. Ist für deine Sünden gekommen. Und er liebt dich. Gott will nicht, dass du Ewigkeit ohne ihn, in der Ewigkeit ohne ihn gehst, in der Verdammnis. Er möchte, dass du zum Glauben kommst, dass du zu Jesus kommst, dass du Leben hast. Er hat uns nicht geschaffen, um zu richten. Aber wenn wir in unsere Sünde festhalten wollen, erlässt unsere freie Entscheidung. Aber er sagt dir, komm zu mir. Komm zu mir, wie du bist. Ich werde dich transformieren. Ich werde dich verändern, neu machen. Ich werde dir die Freude geben, die du suchst. Ich werde dir den Frieden geben, den du suchst. Den Frieden, mein Frieden gebe ich dir, sagt er. Nicht wie die Welt gibt. Mein Frieden im Herzen. Weil er am Kreuz gestorben ist, um die Feindschaft und die Sünde wegzuschaffen. Das ist die gute Botschaft. Und das ist, wo wir unsere Freude haben wollen. Und wir als Gemeinde, ich möchte uns als Gemeinde ansprechen, wenn wir das hören, die gute Botschaft, sagen wir, ja, das habe ich schon gemacht. Wir sollen immer wieder zurückkommen zu dem Evangelium und da unsere Sicherheit, unser Halt, unsere Freude finden. Immer wieder, wenn wir verlaufen, wenn wir müde sind von dem Herrn dienen, immer wieder zurück zu dem Kreuz kommen und sagen, Herr, ich bin Sünder, aber du bist für mich gestorben. Du hast mir dein Recht gegeben, dein Kind zu sein und darin unsere Freude zu finden. Und in der Freude, ihm zu dienen und zu lieben. Und diese Freude zu haben, auch weiterzugeben, was Jesus getan hat. Wir sind nicht hier nur für uns, in diesem kleinen Box. Wir sind hier, hinauszugehen, anderen davon zu erzählen. Jesus ist für meine Sünden gestorben, auch für deine Sünden. Und er liebt dich, wie er mich geliebt hat. Und dass andere Menschen zum Glauben kommen. Genau wie in Ephesus, in Eckenthal, ist Gottes Ziel und Zweck auch, dass Menschen zum Glauben kommen und ihm folgen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, die gute Botschaft ist so eine frohe Botschaft. Und Herr, vergib uns, dass wir das aus den Augen verlieren und uns beklagen, wenn was nicht richtig läuft. Aber du bist für uns gestorben. Und wir sollen uns freuen, dass unsere Namen in dem Himmel geschrieben sind. Ich danke dir, Herr, dass du dein Wort uns gegeben hast. Und ich bete, Herr, für jede Seele hier, die diese Botschaft von dir gehört haben, dass sie das überlegen werden. Und dass, Herr, du dem Herzen anrührst. Du musst das machen. Und wenn jemand hier ist, der dich nicht kennt, dass sie zum lebendigen Glauben kommen, dass sie diese Transformation erleben, in Jesus Christus. Ich bete durch Jesus. Amen.